Hallo, mein Name ist Lama Teller, ich bin Bibliothekar und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, von meinem unregelmäßig erscheinenden Podcast Biblionik hier. Es ist so, ich bin über einen Artikel in der New York Times gestolpert, den ich bisher das mit Abstand interessanteste fand, was ich gesehen, gelesen habe, zur Kritik an Videokonferenzen. Nun ist es ja so, dass diese Skepsis gegenüber Diensten wie Zoom oder so, seitdem wir so viel mehr videokonferenzieren, so eine Art ganze neue Genres hervorgebracht hat oder etwas verstärkt hat, was schon da war. Also was uns zum Beispiel hier in Deutschland total vertraut ist, sind die Einwände gegen die Privacy-Bedingungen von Zoom, die natürlich kritikwürdig sind, ja, was dann aber schnell generalisiert wird und was sich oft in so einer ganz charakteristischen Weise die Hand reicht mit so einer Digitalisierungsskepsis, nenne ich es jetzt mal allgemein. Ja. Das ist natürlich nur so bedingt interessant. Es ist natürlich interessant zu gucken, wie die wirklich erfolgreichen, sehr verbreiteten Dienste in diesem Bereich ökonomisch funktionieren und das auch kritisch zu würdigen. Gleichwohl kann man dann immer auch gleich dazu sagen, okay, es ist ja nur ein Ansatz und es gibt andere Varianten. Also wenn einen das sehr stört, man trotzdem ein gutes Videoconferencing haben will, also wenn einen die nützliche, praktische Seite daran interessiert, kann man es auch ohne Zoom haben. Ja? Das ist das Offensichtliche. Und interessanter wird es, wenn man auf die technische Seite, nenne ich es jetzt mal, geht und sich das mal genauer anguckt, wie das in der Praxis läuft mit dem Videokonferenzieren und was da auch durchaus technisch bedingt die Einschränkungen sind und das zu kritisieren. Und auf diese Seite geht jetzt ein Artikel in der New York Times, der in dieser Woche also ohne weiteres mit das Interessanteste war zu diesen aktuellen Digitalisierungsthemen, aber vor allem eben auch eine der interessantesten kritischen Dinge zum Thema Videokonferenzen, die ich überhaupt mal gelesen habe. Dieser Artikel in der New York Times von Kate Murphy mit dem Titel Why Zoom is Terrible. So. Was macht Kate Murphy da? Die guckt sich an, was passiert, wenn die Latenz bei unseren Internetverbindungen überall nicht so ganz optimal ist und wir kleine Ruckler und Verzögerungen haben, Verzögerungen zwischen Video- und Audiospur. Wenn wir Artefakte haben, die daher rühren oder Veränderungen im Bild, dass durch die Kompression und durch das, was die Videokonferenzsoftware im Hintergrund macht, laufend gewollte oder ungewollte Veränderungen im Bild entstehen. Ja? Und in der Summe all dieser Effekte, ja, also es hat was mit, ich sag mal, Fehlern zu tun. Also unter der Rubrik würde ich mal ablegen, die Probleme mit der Latenz unserer Internetverbindung. Teilweise sind es aber auch unbeabsichtigte Nebeneffekte von den Sachen, die die Videokonferenzsoftware absichtlich machen soll. Ja? Also die Bildoptimierung, Bildkorrekturen und dann irgendwas, was dazwischen liegt, sowas wie Kompressionsartefakte, was irgendwie die Sache effizient machen soll, aber was irgendwie unerwünschte Nebeneffekte hat. Das alles sagt Kate Murphy in ihrem Artikel, in dem sie sich unter anderem auf eine Reihe von Psychologinnen und Psychologen, die sie zu dem Thema gesprochen hat und zitiert, feststellt, ist, dass wir Schwierigkeiten haben, oft nur ganz unterschwellig wahrgenommene Schlüsse, die wir ziehen können aus dem Anblick des Gegenübers, was irgendwie in der physischen Welt gut funktioniert und was eine sehr grundlegende Basis dafür ist, dass unsere Interaktionen in der wirklichen Welt funktionieren, dass das so im Videomedium dann oft nicht mehr funktioniert. Ja? Und dass das ein wirklich nicht zu unterschätzendes Problem ist. Also sie sagt, wir versuchen eigentlich laufend uns ein Feedback zu holen aus dem Gesicht des Gegenübers. Ja? Und wenn das immer wieder nicht funktioniert, versuchen wir unterbewusst mit dem Gehirn also mehr als so eine Art interner Vorgang, den wir gar nicht bewusst vornehmen natürlich, diese Lücken zu füllen. Und das ist es genau, was dann uns das Videokonferenzieren schnell doch als sehr anstrengend erscheinen lässt, ja. Und was es merkwürdig anstrengend und auch unbefriedigend macht, ja. Und das halte ich für eine sehr interessante Überlegung. Also ohne jetzt Psychologe oder Wahrnehmungspsychologe zu sein, kann man sagen, das klingt erstmal sehr einleuchtend. Und deswegen möchte ich diesen Artikel dringend empfehlen. Das ist eine gute Überlegung. Und ich lege Wert darauf zu sagen, das ist eine Art Kritik, die für uns praktische Konsequenzen haben kann, die weit über so eine ziemlich unspezifische und dann letzten Endes auch langweilige Digitalskepsis hinausgehen. Ja? Denn die Kate Murphy sagt, naja, vielleicht ist es ja so, dass der Wert reiner Audioverbindungen, eines Austauschs rein per Audio, gar nicht zu unterschätzen ist. Ja. Und da könnte was dran sein. Also es ist so, dass wir über eine, naja, zumindest dann halbwegs gute Audioverbindung, vermute ich mal, dass vieles von dem, was ich gerade zusammengefasst habe aus dem Artikel, da doch ganz gut funktioniert. Interessanterweise gerade auch in der Abwesenheit von der visuellen Kommunikation. Und das ist also eine sehr überlegenswerte Geschichte. Ich stelle es mir zum Beispiel so vor, ich hatte neulich nochmal an einer anderen Stelle eine Reflexion gefunden zum Thema Videokonferenzen, wo gesagt wurde, naja, das Komische an der Art, wie manche ihre Videokonferenzen moderieren, ist, dass man sehr abrupt eine Sitzung anfängt und dann vor allem auch wieder aufhört. Und dass diese natürliche Phase des in den Raum Reinkommens, man sortiert sich erstmal, dann geht es richtig los und so weiter. Und dann umgekehrt erst recht natürlich, wenn die Sitzung dann vorbei ist. Also dass man sammelt sich ein, tauscht noch ein paar lustige Worte vielleicht aus, nach und nach verlassen alle den Raum. Dass also diese Phasen beschnitten und unzureichend sind, ja, die aber trotzdem eine soziale Funktion erfüllen im Zusammenhang mit der eigentlichen Sitzung selbst, ja. Und wenn man das mal zusammendenkt, könnte man ja zum Beispiel auf die Idee kommen, etwas, was ich als Muster in meinem eigenen Umfeld schon beobachtet habe und was dann vielleicht auch doch auf einmal viel mehr Sinn ergibt, dass man sagt, okay, für die Vorstellungsrunde, fürs Hallo sagen oder so, hat man die Kamera eingeschaltet, aber eben nicht kontinuierlich. Ja? Das wäre so eine mögliche praktische Konsequenz. Ich weiß es nicht. Also mit der will ich jedenfalls in der nächsten Zeit, glaube ich, häufiger mal bewusst spielen. Also zu sagen, okay, zum Hallo sagen in den Raum kommen, wo vielleicht diese Länge sowieso begrenzt ist und sich dieser Stresseffekt dann nicht so einstellt, lässt man mal die Kamera an. Da ist es dann ganz nett, überhaupt mal den die anderen gesehen zu haben oder so. Und dann aber für die Dauer des eigentlichen Sich-Austauschens verzichtet man darauf. Wäre eine mögliche Konsequenz. Noch weitergehende Implikationen, auch in Richtung praktischen Konsequenzen, die das ja haben könnte, ist, dass man sagt, okay, wir haben Audioverbindungen, die hatten wir sowieso schon immer. Die können wir vielleicht nochmal anders wertschätzen und mehr benutzen und uns den Stress sparen, ja. Aber man kann natürlich auch in diesen Bereich gehen, Virtual Reality oder so, ja. Also wir haben, darauf war ich an anderer Stelle auch in diesem Podcast schon mal eingegangen, ja, Formen von virtueller Kopräsenz, die über Audio hinausgehen, die aber gleichzeitig nicht oder nicht nur auf Video beruhen. Ja? Also bei Virtual Reality ist der Ansatz, dass die Teilnehmenden in einem virtuellen, vieldimensionalen Raum repräsentiert sind durch ein Avatar. Ja, die Avatare können sich bewegen, miteinander interagieren, mit ihrer Umgebung interagieren. Und hier sind genau diese Effekte, von denen die Kate Murphy in ihrer Zoom-Kritik schreibt, erstmal so nicht gegeben, ja, weil diese visuellen Cues, wie sie es nennt, dort gar nicht vorhanden sind. Das hat eine visuelle Ebene, die aber nicht den Anspruch hat, irgendwie das nachzubauen, wie wir uns gegenseitig über Augen und Gesicht in Augenschein nehmen in der realen Welt, sondern wir lassen uns repräsentieren durch künstliche Figuren. Scheint mir überlegenswert zu sein. Und ich möchte auch ein Feedback aufgreifen, was ich zum Thematisieren von Virtual Reality an einer anderen Stelle aus zu diesem vorangegangenen Podcast bekam. Ein, wie ich finde, sehr, sehr guter Hinweis. Nämlich, wenn ich hier von Virtual Reality spreche, klingt es gleich nach einem Medium von kopräsenter Internetinteraktion, was so ein bisschen esoterisch ist. Ja, das ist speziell. Wer beschäftigt sich schon mit VR oder so, hatte vielleicht seine Zeit, aber ist jetzt gerade was sehr Spezielles, Abwegiges oder sowas. Aber das ist ja mitnichten so, sondern es ist im Grunde genommen ein Fancy-Begriff oder vielleicht auch eine Sondersparte, eine Sonderabteilung von, was massenhaft seit langem präsent ist, nämlich Spielen, ja. Also ich meine, in Spielen findet ja genau das statt, massenhaft, ja. Und das ist also interessant. Es wäre nichts falscher als die Erfahrung und die Möglichkeiten und das ernsthafte Lernen, was in Spielen die ganze Zeit stattfindet, zu verwerfen und das nicht mit zu berücksichtigen und mit einzubeziehen in unsere Reflexion darauf, was da geht in solchen Interaktionen und was nicht. Also ich fand es gerade beim Thema Computerspiele immer ganz putzig zu beobachten, dass es dann so eine Ecke gibt, dann nochmal, die versucht, so eine eigene Sonderrubrik zu etablieren, Serious Games, so mit der Implikation, naja, Spiele an sich, ist ja Quatsch, aber man könnte das ja auch anwenden zu einem vernünftigen, seriösen Zweck. Ja, großer Quatsch. Also wir alle wissen, ich meine, dass zum Beispiel diese Teamspiele, in denen es darum geht, gemeinsam in einer kleinen Gruppe irgendein Ziel zu erreichen gegen andere Grüppchen und so. Und diese Grüppchen finden sich erstmal in dieser Spielewelt und müssen dann sich mit verschiedenen Missionen auseinandersetzen, unter Umständen, unter sich wandelnden Umständen und so weiter, dass das ganz stark was über uns zeigt und was über uns aussagt, wie wir im Team so funktionieren. Oder vielleicht können wir auch daraus lernen, wie wir im Team funktionieren. Also das ist schon immer so bei Spielen. Daran ist überhaupt nichts Überflüssiges oder nur Spiel, was so, ja, in Abgrenzung zu Serious, sondern das ist natürlich sowieso eine ganz ernstzunehmende und interessante Geschichte. Was ich damit, glaube ich, nur sagen will, ist, dass anknüpfend an vorangegangenen Podcast, in dem ich mich damit auseinandergesetzt hatte, ich ganz stark davon ausgehe, dass die Genregrenzen hier sowieso ineinander übergehen werden. Wir werden das erleben. Ja? Wir sehen das an solchen Features wie dem Greenscreen-Hintergrund in Zoom oder in anderen Videokonferenz-Software-Sachen, wo wir also sowieso schon anfangen, uns einen künstlichen Hintergrund zu schaffen, vor dem wir sprechen. Oder eben Funktionen, wo wir unser eigenes Antlitz in diesen Videokonferenzen in Echtzeit optimieren und solche Späße. Instagram zeigt dann, in welche Richtung das geht, wenn wir mehr machen mit unserem eigenen Antlitz in Video, in Online-Medien. Das kann man da schon beobachten. Und natürlich sieht man jetzt schon, wie diese verschiedenen Genres oder Sparten sich also jetzt schon offenbar gegenseitig anfangen, sich zu inspirieren, sich zu beeinflussen. Und das wird immer mehr werden. Und bei der Art, wie wir das nutzen oder steuern, wäre jetzt halt eine Überlegung, die wir hinzunehmen können, zu sagen, okay, die ganze Zeit den anderen einen Videostream von unserem eigenen Gesicht, so wie es eigentlich ist, entgegenzuwerfen. Das ist vielleicht gar nicht immer hilfreich, das ist gar nicht immer das Optimum. Das kann man also auch, dessen Bedeutung kann man auch mal relativiert betrachten und da gibt es auch andere Varianten. Und eine andere Überlegung, die dazu natürlich passt, das ist ein Gedanke, der den Leuten auf jeden Fall vertraut ist, die mit dem Genre E-Learning zu tun haben oder gehabt haben. Schon seit vielen Jahren ist der Gedanke, dass Kopräsenz, dass man sozusagen in Echtzeit an einem Fleck ist, sei es auch nur virtuell, und in dieser Situation gemeinsam lehrt und lernt, dass das das eine ist, aber dass das andere ist, Materialien zur Verfügung zu stellen, mit denen Lernende nach ihrem eigenen Tempo und nach ihren eigenen Vorstellungen unbeobachtet sozusagen in ihrer eigenen digitalen Umgebung arbeiten können. Also, bestes Beispiel, voll selbstreferenziell, so ein Podcast wie das hier, ja. Also hier sind wir nicht virtuell, noch nicht mal virtuell sozusagen kopräsent, sondern ich schicke diesen Podcast raus in die Welt und warte mal ab, soweit ich überhaupt davon mitbekomme, was damit passiert. Ja, weil eigentlich Sie als die Zuhörer, ZuschauerInnen von dem Podcast haben es in der Hand. Und hier charakteristischerweise tritt also dieses Problem gar nicht auf, ja? Weil Sie das, was Sie jetzt hier vor sich haben, hören, beziehungsweise wenn Sie es auf YouTube gerade vor sich haben, sehen, was sowieso schon abgeschickt ist, was in der Vergangenheit ist. Man nimmt es auf, wie, ja, wie man vielleicht eine Tagesschau oder einen Film oder ein YouTube-Filmchen wahrnehmen würde. Diese Irritation stellt sich nicht ein, die da ist, wenn ein Medium scheinbar, aber eben auch nur annähernd und nicht wirklich gut, die Situation des Live-Aufeinandertreffens und sich Anguckens ersetzen will oder soll. Okay, soweit mal Reflexion dazu. Es bedarf, glaube ich, keiner weiteren Erwähnung, dass auch dieses Self-Paced Learning, dieses Lernen aus solchen digitalen Konserven in eigener Regie, das kopräsente Lernen nie ersetzen kann. Ja? Also das ist, glaube ich, immer einer der beliebten Fehler, dass man diese verschiedenen Genres oder digitalen Möglichkeiten gegeneinander diskutiert. Es macht wenig Sinn. Wir sollten nur die verschiedenen Register kennen, die wir da ziehen können und dann das vor uns haben, uns damit vertraut machen und dann können wir variieren und damit spielen. Und dazu gehört eben auch die inhärenten Probleme, die diese Medien haben, aufgrund dessen, wie das technisch im Einzelnen funktioniert, auch mit auf dem Schirm zu haben. Ja, ich denke, das war es soweit für heute. Ich möchte schon mal andeuten, dass ich, glaube ich, ganz gerne in meinem nächsten Podcast sowas wie eine Lobeshymne auf das Internet-Archive machen werde, weil mir jetzt gerade wieder in meinem eigenen Alltag das begegnet ist. Das war nicht in der Arbeit, sondern im privaten Bereich, dass sozusagen eine Funktion des Internet-Archives, dass ich darüber jemandem in meinem privaten Umfeld einen Tipp geben konnte und ich bemerkt habe, hey, ganz wenige Leute wissen, was mit dem Internet Archive alles geht, dass es dann zum Beispiel eine Save-It-Funktion gibt, wo man selbstgesteuert Websites, ganze Websites Internet archivieren kann, das initiieren kann und was da so los ist mit der Webarchivierung. Dass es noch andere ergänzende, interessante Aspekte am Internet Archive gehen, die über das reine Webarchivieren hinausgehen. Dass es also so eine charakteristische Sache ist, die ganz wenige eigentlich, viel zu wenige auf dem Schirm haben, die ich gerne besingen möchte, ja, die ich lobpreisen möchte hier im Podcast, über die ich ein bisschen diskutieren möchte, was für Implikationen das hat, wo einem das ganz gut entgegenkommt. Und das könnte also möglicherweise ein ganz gutes Thema sein für meinen nächsten Podcast. Ja, dies gesagt habend, wie fast immer gegen Ende des Podcasts hin, möchte ich nochmal erwähnen, dass mir die vielen größeren, aber auch kleineren Feedbacks, die ich bekomme, enorm helfen. Das ist super gut. Ich hoffe, das geht so weiter. Ja, also hier zum Beispiel, das ist jetzt nochmal die letzte kleine Runde Housekeeping, die ich dann noch reinschiebe, sieht man ja, es ist ein etwas besseres Kamerabild, was ich habe. Dafür kommt das neue, schöne Mikro, was ich nun speziell für meinen PC habe, ist diesmal nicht zum Zuge gekommen. Aber irgendwann wird mir diese Quadratur des Kreises gelingen, in der ich also das schöne neue Mikro ausführen werde und benutzen werde, was mir ganz wichtig zu sein scheint, denn das ist primär ein Ich-erzähle-ihr-hört-zu-Medium-Ding hier. Darauf möchte ich also nicht verzichten, wo ich aber auch gleichzeitig ein Bild habe für diejenigen, die das jetzt auch unbedingt sich bei YouTube angucken wollen. Und der Tag wird kommen. Also ich meine, ich arbeite darauf hin. Und bis dahin wünsche ich Ihnen und euch eine gute Zeit, viel Vergnügen hier beim Zuhören. Machen Sie es gut. Bis dahin, viele Grüße, Ihr Lambert Heller.